Schön, mal wieder hier zu sein bei euch. Gott gebraucht Menschen, und Sabine hat uns eben schon von Mose erzählt. Mose, der von Gott gebraucht wurde, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Und es gab noch andere Schlüsselpersonen auch in diesem ganzen Geschehen, die auch sehr wichtig waren. Das waren Josua und Kaleb. Das waren die beiden einzigen, die tatsächlich das verheißene Land auch erreicht haben, die damals zu denen gehörten, die aufgebrochen waren. Und die anderen, die ganze Generation, die waren wirklich in der Wüste gestorben. Das ist auch ein trauriges Kapitel. Vielleicht komme ich nachher nochmal darauf. Und die Situation war folgende: Mose war schon gestorben und Josua hat jetzt das Volk weitergeführt. Sie hatten Jericho eingenommen und einige andere befestigte Städte, aber noch nicht das ganze Land, was Gott ihnen ja versprochen hatte, das ganze Land Kanaan. Und jetzt kam Kaleb zu Josua und er spricht zu ihm. Ihr könnt das mitlesen, wenn ihr wollt, Josua Kapitel 14, Vers 6 bis Vers 15. Ich trinke noch mal schnell das gute Wasser. Kaleb, der Sohn des Kenasiters Jephunne, sagte zu Josua: Denke daran, was der Herr in Kadesh Barnea zu Mose, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn, von Kadesh Barnea aus losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinen Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid: Das Land, das du betreten hast, wird für immer der Erbteil deiner Familie sein. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir es aus, dass dort die Anakiter in großen befestigten Städten lebten. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jephunne, und gab ihm Hebron als Erbteil. Hebron gehört daher bis heute den Nachkommen von Kaleb, dem Sohn des Kenasiters Jephunne, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, ganz folgte. Also es geht heute um Kaleb. Und dieser Mann ist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, finde ich. Ein ganz besonderer. Und das Erste, finde ich, also was mir so aufgefallen ist, was ihn auszeichnet, ist seine Zuversicht. Er war ein zuversichtlicher Mensch. In 4. Mose 13, Vers 30, das ist jetzt wieder ein Zeitsprung, ja, 40 Jahre zurück, wie sie noch in der Wüste waren und das Land ja auskundschaftet hatten, aus jedem Stamm ein Kundschafter. Und 10 von denen sagten: Es ist unmöglich, dieses Land Kanaan einzunehmen. Ist zwar wunderbar, da wächst auch Wein und was weiß ich, ist ein schönes Land, aber die sind viel zu stark, die Leute, die haben dicke Mauern um ihre Städte, die sind gut bewaffnet. Und da gibt es sogar Riesen und Leute, wir haben nichts. Also wir sind ein Wüstenvolk, Nomaden. Wir haben noch nicht mal vernünftige Schwerter oder irgendwas dabei. Und Kaleb und Josua, das waren die beiden einzigen, die sagten: Doch, doch, wir können das einnehmen. Und er sagt: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und die Frage ist: Woher nahm eigentlich Kaleb diese Zuversicht, diese Kühnheit? Das war ja nun schließlich kein Spaziergang, das wusste er ja auch. Es war ja nicht so, dass die Kanaaniter sagten: Oh, die Israeliten kommen, ja, dann räumen wir schon mal alles, ne? Wir streichen noch mal vorher die Wohnung, damit ihr auch hier schön einziehen könnt. Und ja, termingerecht sind wir dann natürlich ausgezogen. Ja? Ihr seid die Nachmieter. Nee, die dachten überhaupt nicht daran zu gehen. Die musste man mit Gewalt vertreiben. Und von daher, wie ist er dazu gekommen, zu dieser Zuversicht? War das vielleicht Leichtsinn? War das Naivität? Jugendlicher Übermut? So, wie man ja als junger Mensch oft so denkt, ja klar, ich schaffe das, ne? Irgendwie, ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie schaffe ich es schon. Nein, vom jugendlichen Übermut war der weit entfernt. Er war auch schon 40 Jahre alt, als das passierte damals. Er war auch nicht dumm oder naiv. Was Kaleb auszeichnete, das war sein Glaube an einen großen Gott. Und das machte ihn auch anders, das unterschied ihn von den anderen Leuten. Na gut, jetzt denkt ihr vielleicht, ja, Glaube, wir glauben ja auch alle, ne? Wir glauben ja auch alle an Gott, sonst wären wir ja nicht hier. Aber ich finde manchmal so, dass Glaube, dieser Begriff Glaube, so eine schwache Bedeutung bekommen hat, dass das so, naja, man weiß es nicht, ne, so richtig, vielleicht auch doch oder doch nicht, und es ist mehr so ein Hoffen, der eine glaubt an dies, der andere an das oder an gar nichts. Was heißt denn eigentlich Glaube? Ist das das, was wir mal gelesen haben in der Bibel über Gott oder über Jesus? Oder ist es das, dass wir dem Glaubensbekenntnis der Freien Christengemeinde zustimmen? Das kann man so verschieden definieren. Und ich denke, Kaleb erinnerte sich noch an all die Wunder, die sie mit Gott in der Wüste erlebt hatten. Also sein Glaube beruhte auf Tatsachen. Ja, das war nicht nur so vom Hörensagen, was er in der Sonntagsschule gehört hatte oder in der Bibelstunde, was vielleicht Mose so den weitergegeben hat. Nein, er hatte echte Sachen erlebt, zum Beispiel das mit den Wachteln, ne? Dieses Wunder, hatte Kaleb erlebt mit seinen Augen. Er hat auch die Wachteln aufgelesen tagelang. Und er wusste, die sind jetzt nicht einfach so gekommen, sondern die hat Gott uns geschickt. Ja, sie haben dieses Wunder mit dem Felsen erlebt, wie Mose auf den Felsen geschlagen hat und da kam Wasser raus. Unglaublich. Sie haben die Feuer- und Wolkensäule gesehen und vieles mehr. Also der Glaube wurde nicht nur vom Hörensagen gespeist. So, ja, was die Eltern einem mitgeben. Ja, du musst immer schön artig sein und an Gott glauben. Ne? So. Natürlich haben seine Eltern ihm das auch gesagt. Sie waren ja Israeliten und das gehörte dazu zur Kindererziehung, dass man die Kinder auch, dass man ihnen sagte, es gibt einen Gott und der ist lebendig. Aber er hatte tatsächlich Gott erlebt. Und was ich damit sagen will, ihr Lieben, wir brauchen das auch immer wieder. Wir brauchen immer wieder Erfahrung mit Gott. Ja, wir leben natürlich auch aus der Erinnerung, ja, an die Wachteln und das Wasser aus dem Felsen. Und klar, das ist, aber wir müssen auch heute wieder Gott erleben. Oder zumindest morgen, ne? Wenn es heute nicht ist, aber morgen. Damit unser Glaube auch so lebendig und frisch bleibt. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott möchte. Er will uns ja begegnen. Er ist ja daran interessiert, auch mit uns Gemeinschaft zu haben. Auch sehr persönlich und mit uns zu reden. Und wenn du heute etwas mitbekommst, wenn du heute irgendein Wort mitbekommst, was Gott zu dir sagt, dann ist das schon eine Erfahrung mit Gott. Denn das fällt ja auf guten Boden in deinem Herzen. Das ist ja etwas, was Gott dir gesagt hat. Und diese beiden Dinge zusammen, glaube ich, die sind sehr wichtig. Diese Erinnerungen, die wir... Diese guten Erinnerungen, das ist auch ein Schatz in unserem Herzen, aber auch immer wieder die neuen Erfahrungen an Gott. Ja, deshalb war Kaleb so zuversichtlich. Und es gab noch einen anderen Grund, oder es gab noch eine andere Auswirkung, will ich mal sagen. Nämlich er konnte andere ermutigen. Er war wirklich ein Ermutiger. Und stellt euch das mal vor, ihr kriegt einen Auftrag mit elf anderen Leuten und werdet losgeschickt in so ein fremdes Land. Ihr wisst ja auch nicht, was euch da begegnet oder ob sie euch den Kopf abschlagen oder so. Es hätte ja alles passieren können. sie waren Spione, ne? Schon ein bisschen gefährlich. Und dann kommt ihr wieder zurück und 10 Leute, die reden total anders. Die haben dasselbe Land gesehen wie du, aber sie interpretieren es anders. Und dann stehst du und Josua da und ihr seid total die Minderheit. Sagt, ja, aber wir haben das anders erlebt. Wir glauben, wir können das schaffen. Ne? Die anderen, naja, Quatsch, jetzt seid mal still. Ihr seht doch, wir sind doch hier in der Mehrheit. Ne? Die Mehrheit hat immer recht, oder? Ist das nicht so in der Demokratie? Ja, sollte so sein, aber es ist nicht immer so. Er sagt, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber, und jetzt wichtig, was er dann auch noch sagt, aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Und hier höre ich so 3 Elemente der Ermutigung heraus. Nämlich erstens, das Gute wird herausgestellt. Ja, es ist ein gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder tun, dass wir das Gute betonen, weil wir leben in einer von Gott abgefallenen Welt und wir Menschen tendieren immer mehr das Negative zu betonen. Ja, wenn wir irgendetwas, was weiß ich, wir werden auf eine Feier eingeladen und da sind 10 gute Sachen, ne, die wir da eigentlich erleben. Und eine Sache ist schlecht. Worüber wird am nächsten Tag gesprochen? Über diese eine Sache, die nicht gut war, die nicht gut geklappt hat. Ja, so sind wir, ne? Darüber wird dann geredet und getratscht und am Ende bleibt ja, die ganze Feier war schlecht, ne? War alles Mist. Und ich weiß nicht warum, aber das, ich glaube schon, das hat auch mit dem Sündenfall zu tun, dass wir so tendieren, unseren Fokus auf das Mangelhafte zu richten, auf das, was noch nicht vollkommen ist, was noch nicht so gut ist. Und Kaleb hat es genau umgekehrt gemacht. Er hat das Gute betont. Gesagt, ja, Milch und Honig, ne? Und das ist fruchtbar, das Land. Das ist ein gutes Land, was Gott uns da verheißen hat. Und damit versucht er, die anderen zu motivieren und zu ermutigen. Und ich glaube, wir Christen, wir sollten alle Ermutiger sein, oder? Wir sollten andere auch so unterstützen, ja, in ihrem Glauben unterstützen. Sagen, ja, Gott ist gut und er ist auch für dich gut und er wird dir auch helfen. Wenn man so ein bisschen sich für Geschichte interessiert, dann liest man immer wieder diese Stories, wo die Menschheit so ganz wichtige Fortschritte gemacht hat, zum Beispiel in der Technik oder in der Medizin. Und das war oft mit Schwierigkeiten verbunden. Man musste manchmal, hier von Edison ist das überliefert, als er diesen Glühfaden herausgefunden hat, ne, für die erste Glühbirne. Ich glaube, der hat 3000 Versuche gemacht, mit 3000 verschiedenen Materialien. Und dann hat er endlich diesen richtigen Faden gefunden, der nicht verbrannte, sondern nur glühte. Und fragt mich jetzt nicht, was das für ein Material war, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber vielleicht wisst ihr das. Auf jeden Fall hat man ihn hinterher gefragt, wie er denn dieses Material herausgefunden hat. Und da hat er gesagt, ja, durch 3000 negative Versuche. Und er ließ sich aber nicht entmutigen, versteht ihr? Er machte einfach weiter. Und vielleicht hat er auch so einen Ermutiger an seiner Seite gehabt, der immer gesagt hat, komm Edison, mach, versuch's nochmal, ne? Versuch es, mach weiter. Irgendwann wirst du das Material finden. Ja, und am Ende war er ein reicher Mann, ne? Der hat das als Patent angemeldet und in der ganzen Welt hat man diese Glühbirnen hergestellt. Und das ist nur ein Beispiel. Aber wir brauchen Ermutiger. Ich glaube, jeder Mensch braucht so einen guten Freund an seiner Seite, der ihn ab und zu so aufpäppelt, so sagt, komm, lass den Kopf nicht hängen, du wirst es schaffen, Gott ist mit dir. Und vielleicht kannst du ein Ermutiger sein für andere, in der Gemeinde oder in deiner Bekanntschaft oder Freundschaft. Und diese Ermutigung, die darf auch mit Ermahnung gepaart sein. Kaleb sagt, lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Ja, er wusste ja, dass die meisten Leute wirklich Angst hatten, dass sie total gelähmt waren, dass sie sagten, es ist unmöglich, komm, lass uns am besten wieder zurück nach Ägypten gehen. Ne? Das wird hier nichts mit Kanaan. Also das schaffen wir nicht. Und da war auch viel Rebellion in ihnen. Es kam fast dazu, dass sie Mose und Aaron gesteinigt hätten, weil da plötzlich so eine ganz negative Stimmung aufkam. Und sie sagten, boah, das ihr habt uns falsch geführt, wo habt ihr uns hingeführt? Wir haben hier keine Zukunft in Kanaan und so weiter. Und Kaleb ermahnt die Leute, lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Denn diese Auflehnung, eigentlich waren Mose und Aaron ja nur Statthalter Gottes. Ja, sie standen ja für den Herrn da. Gott hatte sie ihnen ja gesagt, Gott hatte ihnen den Auftrag gegeben, führt mein Volk nach Israel. Und wie gesagt, das war eine ganz gefährliche Situation da. Und Kaleb hat das erkannt. Der ganze Erfolg ihrer Mission, dieses Auszugs aus Ägypten, hing an seidenen Faden. Und hier war beides nötig. Ermutigung für die Ängstlichen, aber auch Ermahnung für die Rebellischen. Ja, wollt ihr wirklich gegen Gott kämpfen? Denkt ihr, ihr würdet gewinnen? Wäre es nicht besser, ihr setzt eure Kraft gegen den Feind ein? Ja, das macht mehr Sinn, gegen die Kanaaniter zu kämpfen, als gegen Gott. Gegen Gott könnt ihr nicht gewinnen. Kaleb war nicht nur ein wahrheitsgetreuer Berichterstatter, sondern er war auch ein Prediger und Hirte. Er argumentiert nämlich nicht nur mit den menschlichen Gegebenheiten, sondern mit der Hilfe Gottes. Er sagt, sie haben keinen Schutz, die Kanaaniter, aber mit uns ist der Herr. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir damals hatten, als wir beschlossen, ein Gemeindehaus zu bauen. Wir waren damals Untermieter beim Roten Kreuz. Wir hatten dort am Sonntag immer so einen Saal, wo wir Gottesdienst feiern konnten. Und dann schließlich waren wir in einer Schulaula jahrelang. Und wir hatten so eine Sehnsucht danach, endlich eigene Räume zu haben. Diese Sehnsucht wurde immer größer. Und trotzdem gab es auch Geschwister in der Gemeinde, die hatten große Angst davor, jetzt ein Haus zu bauen. Und die sagten, das ist unrealistisch, das können wir nicht. Wir haben nicht das Geld dazu. Und irgendwo hatten sie auch recht, wir hatten auch nicht das Geld dazu. Ne? Aber es gab dann auch auf der anderen Seite Geschwister, die sagten, aber Gott ist doch mit uns. Wir haben doch schon auch in der Vergangenheit erlebt, dass Gott uns manchmal, wo wir pleite waren, plötzlich wieder aus irgendwelchen Richtungen Geld geschenkt hat eigentlich, ja, geschenkt. Ja, plötzlich kamen Spenden, die wir gar nicht erwartet haben und wir konnten weitermachen. Und warum soll Gott uns jetzt nicht auch helfen? Es ist doch seine Sache, es ist doch sein Haus, es geht doch um ihn. Und so gab es diese Diskussion, versteht ihr? Die einen sagten, ja, aber wir sind die Realisten und die anderen sagten, ja, aber wir haben eine Vision, ja. Und man kann das, wenn man so will, gegeneinander ausspielen, ne? Die Visionäre gegen die Realisten. Wer hat denn recht? Wisst ihr was? Beide haben recht. Beide müssen zusammenkommen. Ja, jeder hat auch seine Recht, hat auch irgendwo das Recht, das zu sagen. Und das ist völlig in Ordnung. Und wisst ihr, wenn beide mit anpacken, dann sind mir beide Gruppen recht. Ja? Und wir haben damals uns entschieden, ja, wir wagen das mit dem Gemeindehaus. Und wir haben dann auch lange gebraucht, um es fertig zu kriegen. Aber heute haben wir ein echt schönes Haus und wir dürfen es nutzen. Und wir haben auch schon viel, viel Wunder da wirklich mit Gott erlebt, wo zum Beispiel Handwerker uns Spenden gegeben haben, die noch nicht mal gläubig waren, die uns gar nicht kannten und haben gesagt, ich mache das umsonst für euch. Oder ja, ganz unterschiedlich natürlich. Aber Wir haben Gottes Eingreifen auf jeden Fall erlebt. Ja, Kaleb war ein initiativer Mensch. Es war ja so, die meisten Gebiete waren jetzt erobert in Kanaan und die Israeliten wohnten jetzt auch dort in den Städten und es war eigentlich schon sehr schön alles, wunderbar. Die Stimmung war gut, aber es gab dann noch so ein paar Gebiete, ne? Vor allen Dingen da in den Bergen bei Hebron. Da hatte keiner Lust hinzugehen und dort diese Gebiete einzunehmen, weil da lebten die Riesen. Ja, das waren Leute, die waren ein paar Köpfe größer als die Israeliten und da hatte man keine Chance. Da hatte man keine Schnitte, gegen die zu gewinnen. Ja, und jetzt kam der alte Kaleb, 85 Jahre alt. Ist jemand von euch heute 85 zufällig? Ja, ja, guck. Also das ist schon ein Alter, ne? Und das ist normalerweise so das Alter, also wo man sich dann nicht mehr so in die erste Reihe setzt, ne? Ich denke da auch schon drüber nach, ehrlich gesagt. Ich bin 2 Jahren 65 und dann schon überlegt, ja, wie willst du denn dann in der Gemeinde so, wie willst du denn da weitermachen, ne? Setzt du dich dann auch so ganz hinten hin und guckst den Jungen zu, wie die das machen? Oder hast du dann noch eine Aufgabe von Gott? Und irgendwie komme ich immer wieder dahin, dass ich denke, doch, wahrscheinlich hat Gott dann auch noch eine Aufgabe für mich, vielleicht eine andere, aber ich glaube nicht, dass Gott das so vom Alter abhängig macht. Das sagt so, heute hast du Geburtstag, jetzt ist Schluss hier, jetzt habe ich nichts mehr für dich zu tun. Ne? Und der Kaleb, ich finde das so enorm, der kommt von sich aus, geht da zu Josua und sagt, hier bin ich, hallo, ich will noch was machen. Und vielleicht denkt Josua im ersten Moment, ja komm Alterchen, ne? Setz dich erstmal hin und streng dich nicht, überanstreng dich nicht, sonst kriegst du auch einen Herzinfarkt oder was. Und nee, der Kaleb, der ließ sich nicht abweisen. Er sagte, ich habe immer noch Kraft. Ich habe die gleiche Kraft wie früher. Auf dem Weg heute hierhin habe ich nochmal drüber nachgedacht, ob das wohl wirklich so war. Ich meine, der Körper verändert sich ja schon so ein bisschen, ne? Ich merke das auch schon, also ehrlich gesagt. Ich habe nicht mehr die Kraft wie mit 30. Und ich glaube aber, dass der Kaleb sich so fühlte. Das glaube ich wirklich. Weil der hatte diese Kraft Gottes in sich. Ja, der fühlte sich nicht gebrechlich, der fühlte sich nicht alt, obwohl er alt war. Der hatte so diesen zupackenden Glauben, ja. Und Menschen mit zupackenden Glauben, die haben immer wieder die Geschichte verändert. Guckt mal nach in der Kirchengeschichte. Ja, Leute, die nicht nur schön geredet haben, die nicht nur gut beten konnten, sondern die auch zugepackt haben. Die haben gesagt, so jetzt geht's aber los. Jetzt müssen wir doch noch das Gebirge einnehmen. Also Josua, so geht das nicht. Wir können uns ja doch noch nicht zur Ruhe setzen. Und weißt du nicht, damals Mose, was er gesagt hat, vor Jahren hatten wir mal eine Bundeskonferenz, ich weiß nicht, Roland, ob du auch damals dabei warst, da hat ein Pastor erzählt, also total interessant, von einem 80-jährigen Evangelisten, der auch ganz ähnlich, der kam, ging auch zum Pastor und sagte, du, ich möchte noch evangelisieren. Und dann dachte er auch, ja, ich gebe ihm 10 Flyer mit, die kann er dann ja in seiner Nachbarschaft verteilen oder so. Nee, sagt er, ich möchte an einen Ort gehen, wo es noch keine Gemeinde gibt und ich will eine neue Gemeinde gründen. Und der trat so fest auf, so zuversichtlich, da hat der Pastor gesagt, ja, ich konnte den nicht abweisen. Und dann hat die Gemeinde ihn richtig ausgesegnet, diesen 80-Jährigen, hat ihm alles gegeben, was er haben wollte, sagt, gut, und er ging ganz allein an diesen Ort, wo es keine Gemeinde gab, gar keine biblische Gemeinde, und dann fing der an zu evangelisieren, ging von Haus zu Haus, hat die Menschen angesprochen, im Geschäft, im Café, überall, wo er sie traf, und er hat nach, ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, vielleicht 2 Jahre oder so, dann stand da eine Gemeinde. er hat ganz alleine eine Gemeinde gegründet. Und das Überragende war, dass dieser Mann völlig blind war. Ja, also wo wir auch sagen, Mensch, vielleicht gucken wir mal langsam nach einem Altersheim, ne, Pflegeheim oder so. Was soll der noch tun für Gott, ne? Und ich weiß, wir haben damals wir hatten alle Tränen in den Augen, als dieser Mann das berichtet hat, weil genau das, was Sabine heute sagte, ja, bei Gott ist alles möglich. Das wurde so klar. Bei Gott ist alles möglich. Und so war es mit Kaleb, wie gesagt, ja. Auf ihm lag eine Salbung, ein Segen. Er konnte nicht zu Hause Däumchen drehen, das ging nicht. Er wollte noch was tun. Er wollte, dass die Verheißungen sich erfüllen. Und ich finde, was man bei ihm so schön sehen kann, dass die zwei Seiten dieser Medaille, die man ja immer so gerne erwähnt, das sind Glauben und Handeln. Und beides war bei ihm vorhanden. Und auch nur zusammen hat die Münze ja den Wert. Ja? Nur wenn beide Seiten wirklich da sind. Und wie gesagt, Realisten und Visionäre oder man könnte auch sagen, die Realisten und die Glaubenden, die gehören zusammen. Beides hat seinen Wert und auch seinen Platz. Die Ironie der Geschichte ist, dass Kaleb im Kampf um Hebron gerade die großgewachsenen Enakiter, diese Riesen, vor denen sich die übrigen 10 Kundschafter so fürchteten, besiegte. Josua 15, Vers 13 bis 14 steht, auf Befehl des Herrn an Josua wurde Kaleb, dem Sohn von Jephunne, inmitten des Gebietes von Juda einen Anteil zugewiesen. Kaleb erhielt die Stadt Kiriat Arba, das heutige Hebron, das gibt's immer noch, die nach Enaks Vorfahren benannt war. Von hier vertrieb er die 3 Nachkommen Enaks, Sheshai, Ahiman und Talmai. Ja, der hat ganze Sache gemacht, der Kaleb. Der hat nicht geruht, bis dieses Gebiet eingenommen war und es zu Israel gehörte. Und dass Kaleb mit diesem besonderen Erbteil belohnt wird, wird damit begründet, dass er dem Herrn, dem Gott Israels Ganzen, nachfolgte. Kaleb ist Gott treu geblieben, ohne Abstriche. Und das macht diesen Mann wirklich zu einem Vorbild. Kaleb bedeutet übrigens zu Deutsch Hund, was vielleicht im ersten Moment nicht so schmeichelhaft sich anhört. Aber bei ihm, finde ich, macht das Sinn, bei diesem Mann, weil er war wirklich treu wie ein Hund. Er war ein richtiger Diener Gottes. Bis zum Schluss. Und er war treu damals zu Mose und er war treu auch jetzt zu Josua und zu Gott vor allen Dingen. Er hatte Gottes Verheißung nie vergessen. Er hat sich mit seinem eigenen Leben und mit seinem Leib dafür eingesetzt, dass die Verheißungen Wirklichkeit werden. Und er hat auch den Kampf mit den Feinden nie gescheut, bis ins hohe Alter. Weil er war sich immer bewusst, Gott ist mit mir. Ja, wenn Gott mit mir ist, wer kann denn schon gegen mich sein? Ne? Das sagt Paulus ja auch. Ja, das ist ja auch logisch irgendwo. Wer will denn gegen Gott bestehen? Wer will gegen Gott kämpfen? Keiner. Und Josua hat das wörtlich genommen. Ja, und diese Stelle, ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Ich finde das so toll. Und das sagt Gott selbst über Kaleb. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. In ihm war ein anderer Geist. Und ihr habt in den letzten Wochen viel über den Heiligen Geist gehört. Und wir wissen, dieser andere Geist, das war der Heilige Geist. Ja, das war der Geist, den Gott selbst ihm gegeben hat, womit er ihn erfüllt hat. Und dieser Heilige Geist, der machte aus Kaleb diesen zuversichtlichen, glaubensvollen Mann, der andere ermutigen konnte, der andere auch ermahnen konnte, wo es notwendig war und der einfach mit anpacken konnte, der initiativ war. Und solche Menschen, ihr Lieben, braucht Gott heute auch. Die braucht er hier in der Gemeinde. Und die braucht er an deinem Arbeitsplatz, an deinem Studienplatz, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft. Überall werden diese Menschen dringend gebraucht. Und wir haben diesen anderen Geist in uns. Du hast ihn. Ja, deshalb darfst du auch zuversichtlich sein. Für dich selbst, für dein eigenes Leben, aber auch für das Leben anderer. Und dazu möchte ich euch einfach auch ermutigen. Ja, seid Ermutiger. Seid Menschen, die die anderen diese Zuversicht geben. Ja, nicht aus einem, aus ihren eigenen Gedanken heraus oder Gefühlen, sondern ja, aus dem Wort Gottes heraus und aus der Tatsache, dass Gott mit uns ist. Ja, das hatte ich heute so auf dem Herzen, euch mitzugeben. Amen. Herr Jesus, wir brauchen deine Ermutigung immer wieder, Herr. Wir lassen uns manchmal auch so runterreißen, so entmutigen von den Dingen, die nicht geklappt haben, von unseren Misserfolgen, von Enttäuschungen. Ja, da passiert so viel auch, was uns den Glauben nehmen will, was uns die Zuversicht nehmen will. Aber Herr, du hast uns heute einen Menschen gezeigt, der so ganz anders war, der so zuversichtlich war, so glaubensvoll, so auch so zupackend. Und davon möchte ich gerne lernen, Herr. Und so möchte ich auch gerne sein und andere sogar ermutigen können. Jesus, und du hast uns das geschenkt, weil du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Herr, wir stehen ja nicht einfach so da. Wir müssen das nicht aus uns selbst produzieren, sondern du gibst uns das, Herr. Du pflanzt das in unser Herz durch den Heiligen Geist. Halleluja. Tu das bitte jetzt gerade, Herr. Du siehst, wer von uns vielleicht deprimiert ist oder enttäuscht ist oder was auch immer. Ja, komm doch jetzt gerade mit deiner Zuversicht hinein. Herr, ermutige die Entmutigten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du das immer wieder tust, dass du nicht aufhörst, uns zu ermutigen. Vielleicht möchte noch jemand beten.